einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, zu Wein und Weltfrieden, dem, ja, eigentlich Wein-Gedanken-Podcast, aber darüber hinaus eben auch Erlebnisbericht, Reisebericht, Lebenspodcast. Ja, aber hauptsächlich dreht sich's um das Thema Wein und dafür verantwortlich bin ich zum einen und mein lieber Freund Lars Fischer. Ich bin Silvio Nitsche, Lars Fischer sitzt jetzt, wo bist du gerade, Lars?
Ich bin in einer völlig abgefahrenen Gegend gerade, in der Türkei, in Kappadokien.
Sagt okay. Dir das was? Weingebiet Nummer 1 in der Türkei? Weinbaugebiet Nummer 1 in der Türkei?
Nee, das nicht. Aber also ich bin jetzt im Hotelzimmer, aber Kappadokien ist, sagen wir mal, eine Bergregion. Aber die ist inzwischen wahnsinnig bekannt geworden durch diese Ballongeschichten. Also jeden Morgen, also eine völlig wie auf Tatooine. Also wer sich im Star Wars Himmel Kosmos auskennt, so Wüstenplaneten.
Ich leider nicht.
Da hast du, ja. Das ist alles ein ehemaliger Meeresboden. Und durch die Erosion sind da so ganz freakige Felsformationen entstanden. Und die Menschen haben in diese Felsformationen Höhlen gegraben. Und auch unser Hotel ist sitzt quasi im Keller. Also das ist das Zimmer hat kein Fenster oder sowas, sondern du kommst halt rein, das ist eine Tür und das ist einfach nur eine gebaute Höhle. Und das ist so dieses traditionelle Wohnen.
Als Zimmer, hier. Richtig als Zimmer.
Ja, hat auch alles ein bisschen Kellergeruch, muss ich zugeben.
Oh, okay.
Durchaus und alles so leicht feucht. Ich bin auch froh, dass wir nur zwei Tage sind, zumindest zwei Nächte. Aber eine völlig schräge Erfahrung. Und jeden Morgen, also ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesehen, jetzt auch in der intensiven Vorbereitung auf die Dreharbeiten hier. Gibt es so im Internet ganz viele Videos von so Ballons, also Heißluftballons. Und dann sind da ganz viele in der Luft. Und ich dachte immer, das ist einfach nur ein Festival. Gibt es einmal im Jahr oder sowas. Aber das passiert hier jeden Morgen. Du hast jeden Morgen so zwischen 50 und 100 Ballons, die aufsteigen.
Das ist warum? Ist die Thermik da besonders gut? Oder?
Warum morgens?
Oder? Nee, warum dort in der Gegend?
Naja, weil die Gegend einfach so absurd aussieht. Und das sieht alles wie, und dann diese kleinen Städtchen da. Und das sieht alles aus wie im Bilderbuch, ja, wie in einem Märchenland. Das ist wirklich, du stehst da, also wir alle jetzt auch bei den Dreharbeiten, und wir haben schon wirklich viel gesehen, aber alle stehen da wie kleine Kinder mit offenem Mund. Wie sieht denn das hier aus? Vollkommen abgefahren. Und die Ballons steigen deshalb morgens auf, also man muss wirklich früh aufstehen, ne? Also wir mussten jetzt hier 4:30 Uhr raus. Weil zum einen, weil die Luft kalt ist, ja, lässt sich die, die machen ja mit Gasflammen, die ist ein Heißluftballon, die Luft eben heiß, heiße Luft steigt nach oben. Und weil das Gefälle zwischen der kalten Luft draußen und der heißen Luft innen morgens natürlich am größten ist, steigen die am besten. Und weil du eben den Sonnenaufgang da über den Bergen besser sehen kannst, ne? Die steigen dann hoch und wenn die dann alle oben sind, dann geht eben gerade die Sonne auf und das ist das große Mega-Happening. Ja, in diesen Kanzeln sind so bis zu 25 Leute, das kannst du ausrechnen, na, jeden Morgen sind da 1000 Mann in der Luft, locker.
Boah.
Ja, abgefahren, wirklich völlig, also manchmal nicht, dass wenn die Windbedingungen zu schlecht sind. Aber die meisten buchen hier so 3 Tage und dann ist mindestens ein Tag davon, wird der Ballon eben aufsteigen. Das ist also für die Türken hier natürlich ein Riesen-Business, ja, gar keine Frage. Aber es ist wirklich outstanding, abgefahren. Also das nur da, wo ich gerade bin.
Und ihr wartet auf den einen, der abstürzt? Nein.
Nee, das ist auch was Lustiges, ne? Also ich meine, wenn es in Deutschland oder sowas so Ballonfiesta gibt, sind ja alle völlig aufgeregt und sowas. Und ich meine, die Typen hier, das sind so richtige Luftpiraten, klingt. Also sind alles sehr verwegene Leute hier, die.
Ja.
Ist ja keine, also der man fliegt ja nicht, sondern man fährt ja Ballon. Also die Kapitäne, Piloten. Das ist schon verwegen, ne? Also wenn die dann so aufsteigen und dann, die wissen genau auf einen Zentimeter, wenn da irgendwo Autos stehen, die kommen dann halt so 5 cm drüber, fliegen die so und dann oder machen mit ihrem Brenner so Musik, so also na klar, ist ja auch Happening, ne? Das ist gerade für Leute aus dem asiatischen Bereich ist das irgendwie das ganz große Ding und die sind ja, das sind auch mal sehr viele, die da auf einmal aufkreuzen. Und ja.
Die kommen
ja
immer geballt.
Ja, das ist, also was ja da schon sehr auffällig ist, dass es diesen Individualtourismus, wie die Europäer inzwischen, ja, oder wir Deutschland durchaus dazu neigen, ja, eben alleine mit Familie sowas unterwegs zu sein, weniger in der Reisegruppe, ist der Reisegruppe da sehr, sehr populär. Und deshalb sind die eben einfach viele. Aber das ist ja, heißt ja nichts. Aber das aber dazu,
Unfallrate, wo ich gerade bin. Trotzdem relativ, ja, die Unfallrate ist, glaube ich, beim Ballons relativ gering, ne, oder? Da hört man kaum was. So wie bei Privatflugzeugen ist die, glaube ich, relativ hoch, was so,
also da, da habe ich mich jetzt, ja, also interessante Frage, noch nicht mit befasst, wie die
Sterberate
beim Ballonfahren ist.
Also bei Privatflugzeugen sogar relativ hoch, habe ich mal gehört. Und die Hälfte derer, weil sie besoffen sind. Ich glaube, es gibt keine Alkoholkontrolle in der Luft. Und
ich glaube, auf die Idee kommt halt einfach keiner. Oder so, das, ne? Also ist es wie auf dem Wasser. Also auf dem Wasser ist es auch so, dass es nur eine Promillegrenze gibt, aber natürlich die Chance, dass so die alle, die dann durch die, keine Ahnung, durch die Brandenburger oder Mecklenburger Seenplatte schippern, also wenn du da ehrlicherweise stehen da relativ viele Leute mit dem Bierchen in der Hand da am Steuer.
Ich glaube, da dürfen sie keine wirklich ernst.
Und die Wasserpolizei macht das ab und an, aber natürlich gibt es sehr viel weniger Wasserpolizei, also auch im Vergleich rein prozentual, als jetzt die normale Polizeistreife, die eben immer mal so in den Verkehr eingreift und nachfragt, wie es uns denn so geht. Ja? Beim Fliegen, ich weiß nicht, müsste man einen Kameramann fragen, der auch Lars heißt, schöner Name übrigens, der ist auch Pilot, den könnte ich das mal, der ist so richtiger Pilot. Der ist richtiger Pilot, ja.
Nein.
Der hat eine Pilotenlizenz.
Was?
Ja, das ist auch so unser Drohnenexperte. Und,
ja, das ja. Also, dass er eine Drohnenlizenz hat, das wusste ich, aber dass er auch
Pilot ist. Ja, die Drohnenlizenz ist ja, ich meine, das wird alles immer, ich sag mal, schwieriger mit Drohne fliegen.
Ja.
Was ich grundlegend auch befürworte, ja. Es kommt immer mehr und das ist für ein paar hundert Euro kannst du so ein Ding kaufen und es ist wirklich übel, ja, dass Leute wirklich nicht nachdenken, wo sie da so ihre Dinger da fliegen lassen. Also nun hat man eben diese Beispiele, dass Drohnen da irgendwie an Flughäfen in die Luft gejagt werden, wobei man dazu sagen muss, das hat keiner aus dumm Jungenstreich gemacht, das macht jemand absichtlich oder weil da irgendwie das ganz besonders witzig findest, weil du musst relativ viele Dinge machen, um die Drohne überhaupt da hochzukriegen. Eine normale handelsübliche Drohne wird in der Nähe eines Flughafens dann nicht mehr aufsteigen, also geht maximal noch an, aber dann sagt die, hier darfst du nicht fliegen und wird auch den Boden nicht verlassen. Also da musst du schon sehr viel anstellen, dass das passiert. Und jetzt diese, sag ich mal, professionellen Kameradrohnen, die eben doch sehr schwer sind mit, keine Ahnung, so von 4 Kilo aufwärts. Wenn die vom Himmel fallen, das tut schon so richtig weh, um es jetzt mal zurückhaltend zu formulieren. Oder diese etwas FPV-Drohnen nennt man die, die werden so bis 160 km/h schnell.
Wow.
Das ist alles kein Spielzeug mehr. Oder um mal so einen kleinen Schnappschuss zu machen, sondern da finde ich es gut, dass du wirklich genau weißt, was du machst. Und es ist inzwischen auch zunehmend so, dass du bei diesen größeren Drohnen, wenn du in der Stadt fliegst, dass du dann mit der Flugüberwachung auch, die genau wissen wollen, wann du wo fliegst, ja. Ja, um zum Beispiel sicherzustellen, keine Ahnung, du drehst jetzt, also meine Heimatstadt Hamburg, mehrfach gedreht und dann redest du mit der Flugüberwachung und sagst, wir fliegen von dann bis dann. Du sagst, ja, könnt ihr machen, aber wir brauchen in der Zeit zu euch eine stehende Verbindung. Weil wenn jetzt ein Rettungshubschrauber, also innerhalb einen Herzinfarkt, in einem Hubschrauber muss kommen, da vorne sind, da ist, gibt ja in der Stadt ganz viele ausgewiesene Plätze, Landeplätze für Hubschrauber. Dass je nachdem, woher der kommt, würde der eure Flugzone kreuzen und der hat definitiv Vorfahrt. Ja, also zweifelsohne Diskussion. Und dann müssen wir euch vorwarnen oder mit euch reden können, da hier sofort das Ding runter. Und dafür musst du auch diese typische hier Roger, Roger, Alpha, Charlie Fliegersprache können. Also ist dann eben doch immer mehr A, sinnvoll, B, nötig, eben eine Fluglizenz oder eine Pilotenfluglizenz zu haben. Also gerade für die größeren Sachen. Und das finde ich auch gut so. Dass jetzt jeder, nur weil jeder mal eine Drohne in die Luft jagt, sagt, irgendwas von Persönlichkeitsrecht faselt, ist manchmal ein bisschen albern, weil das ja so nicht stimmt. Ja. Aber wenn du in einem Park bist, ist eine öffentliche Fläche. Wenn du dich im öffentlichen Raum bewegst und du nicht explizit gefilmt wirst, sonst innerhalb einer Gruppe, gibt es kein Persönlichkeitsrecht. Also wenn es eine Gruppe
herzlich
ist
und das Individuum nicht
identifiziert. Ja, Entschuldigung, ich bin abgesprochen. Aber
nein, das ist wirklich interessant. Das sind ja eigentlich auch so Gegebenheiten der Neuzeit, wo man vor 10 Jahren niemals drüber nachgedacht hätte.
Nee, und
wo
man, gar nicht.
Jetzt, wir lagen auch am Strand in Kroatien und da flog so in 2 Meter Höhe jeden Tag so eine Drohne so ganz langsam und hat uns so alle gleichmäßig gefilmt, wo du erstmal ein beklemmendes Gefühl hast. Und denkst, oh, wer hat da Spaß? Auf der anderen Seite ist es halt wahrscheinlich auch so eine Gegebenheit der Neuzeit.
Wo ja, ich war unlängst mit einem Drohnenfilmfestival befasst. Und da wurde um Einreichungen aus aller Welt gebeten.
Und die kamen dahin oder haben die Filme gezeigt?
Nicht, die kamen dann schließlich dahin. Da gibt's, ne, ist, wie das halt so ist, Jury, Film, also Filmfestival, Jury, Auswahl, Preis. Und die hatten... Was sind denn das jetzt? Da waren an die 1000 Einreichungen waren das. Und bei der primären Sichtung musste man feststellen, dass die Freundin am Strand war eins der allerbeliebtesten Motive. Also war kein Film, sondern nur so ein Schnappschuss. Aber musste man dann auch freundlich zurückschreiben, die Jungs, total nett. Aber vielleicht das nächste Mal. Aber vielleicht ist auch, also einer dieser Einreichungen dieser Filme vielleicht an deinem Strand entstanden. Und vielleicht lag es an dir, dass der Film nicht genommen wurde, weil du zu sehen warst.
Das kann sein, ja. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Also da. Nein,
also, aber ja, es heißt ja Wein und Weltfrieden, also Wein und Weltprobleme. Und einer der Probleme in der Neuzeit sind halt Drohnen. Ja, also mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ich hatte noch eine Sache dazu, so aus dem Privatleben. Direkt bei mir in der Nachbarschaft in Hamburg, das ist so eine Gegend mit viel Grün und vielen Häuschen. Und da ließ also auch jemand, kam so ein älterer Herr, ließ eine Drohne steigen und die flog da. Und ich wollte erst was sagen. Also das sind ja alles Privathäuser. Ich sag, bist du da sicher, dass du das machst? Weil tatsächlich, wenn das dein Privathaus, musst du das Filmen genehmigen, weil das dein privater Grund ist. Ja. Und kannst dich dann auch ganz normal dagegen zur Wehr setzen, dass das Drehen oder das drüber fliegen ist das eine, aber das Filmen ist auf jeden Fall No-Go, ohne deine Einwilligung. Okay. Der flog da so über mehrere Häuser und sagte, du niemals hast du von denen allen eine Einwilligung. Ja. Naja, und irgendwann, das war in so einem Park und kam so eine Mutter, fing so eine Diskussion an, was er hier eigentlich macht und so. Und dann war das so ein bisschen ausweichend. Und dann, eben weil da das ein Park ist mit ganz vielen Spielplätzen drin, war dann auch die Polizei. Und die sah den so, hielt an, fragte den. Und dann stellte sich raus, dass es ein Immobilienmakler war. Der in der Gegend sind die Immobilienpreise unendlich hoch. Und da ist so die alte Dame, die nicht so richtig weiß, was so ein Haus kostet und das günstig an jemanden, der fragt, abgibt, natürlich so ein Lucky Punch. Ne? Da verdienen sie richtig Geld. Und der ist die alten Grundstücke abgeflogen, um zu gucken, in welchem Zustand hinten die Grundstücke sind. Also wenn da ist er jetzt, pflegt das jemand oder nicht, war da lang jemand da oder nicht. Und hätte dann eben gesehen, was weiß ich, da wird kein Rasen gemäht. Oh, da haue ich mal meinen Zettel rein. Frage, oh, Mensch, wie geht's Ihnen denn? Wollen Sie zufällig Ihr Haus verkaufen? Das war der Hintergrund. Und da war der Ärger dann sehr groß, was ich zutiefst befürworte. Weil das geht gar nicht.
Wahnsinn.
Ja, ja. Aber ja, also wir wollten eigentlich, wo waren wir? Achso, wir waren dabei,
wir waren in der Luft,
bist und in Kappadokien, ja. genau. Fliegen, Drohnen, Luftschiffe, Heißluftballons.
Jetzt haben wir trotz allem immer das Thema Wein omnipräsent sozusagen in unserem Drohnen-Podcast oder Lebensweisheiten-Podcast. wenn du da jetzt in so einer Berghöhle bist, bringt ihr Wein selber mit? Geht ihr ins Restaurant oder wie macht ihr das dort? Haben die ein Restaurant dort auch mit in der Berghöhle? Oder?
Also es ist eine wahnsinnig touristische Gegend. Und hier oben doch durchaus auch im so ein bisschen, wie soll ich sagen, Luxussegment. Aber da ist halt so viele Hotels, die schon echt Oberkante sind, so die Nacht ab 500 Euro aufwärts.
Wow.
Und da
das sind für ein Erdloch.
Ja, naja, das ist, also diese Luxus-Dinger ist dann schon keine richtige, also die haben dann ist so eine Erdölanmutung, aber das ist schon viel Fenster nach draußen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Gibt und ist auch belüftet.
Und weinmäßig in der Türkei? Also Offenbarung für dich? Also hast du irgendwas gefunden, wo du. Ihr geht ja dann sicher auch mal essen.
Das jetzt, also
durchlöcherst du da die Weinkarten oder.
Ich durchlöchere die Weinkarten, das ist aber eher ein anderes Problem. Also die Türken haben natürlich die Weine, auch wenn der Wein nicht immer getrunken wird, also nicht von allen, weil Alkohol trinken natürlich auch aus religiösen Gründen, wie wir alle wissen, so eine Sache ist. In den Städten, aber eigentlich alle Türken, die in Städten wohnen, habe ich das Gefühl, sind da schon, trinken auch Wein und Alkohol. Und insofern wird der türkische Wein auch getrunken und ich habe viele interessante Sachen probiert. Und da ist auch, also da sind gute Sachen dabei, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Du wählst sie dann selber von den Weinkarten oder lässt du die empfehlen? Nee, oder?
Jetzt kommt der Haken.
Jetzt abgesehen von den Winzerbesuchen.
Jetzt kommt der Haken in der Türkei, dass es ist nicht so, dass jeder Gast da kommt und Wein trinkt. Was zur Folge hat, dass das normale Personal einfach, die kann dir keinen sinnvollen Tipp geben. Also, oder sag ich mal, oder eine etwas spezifischere Frage. Also, ich hätte gern Wein, ja, dann bring dir einen. Also, ohne zu fragen. Mhm. Oder weiß, rot, hier, da, Flasche. Und bei den Weinkarten, also wir waren jetzt an einem Restaurant, ein ganz toller Typ, der ist auch auf dem Weg nach so wirklich einen Sternenhimmel. Und das Restaurant Ort Urla hieß das, oder heißt es, ist so ein Farm-to-Table-Ding. Also das ist inmitten einer, der kocht alle ausschließlich mit Dingen, die dort vor Ort wachsen. Also im Umkreis von 50 cool. Kilometern, das ist dann in der Nähe von Izmir, also der hat dann auch Fisch. Aber jedes Fleisch, kannst du aus dem Fenster gucken, kommt von einem Schaf, was da drumherum steht. Der hat und das Restaurant selber ist quasi inmitten von Gärten. Also du kannst wirklich, dahin, neben deinem Tisch wächst die Tomate, die du eben auch bei deinem Salat hast. Und das wirklich auch in einem optisch, also hat auch natürlich lokale, also die alten Rezepte halt in dem bisschen hübscheren, modernen, in der Aufbereitungsweise. Und eben kümmert sich auch um Weine. Ja, und dann hast du natürlich eine Weinkarte, die schon relativ gut ist und doch wirklich auch auf das Essen ausgerichtet ist. Kann man jetzt nicht anders sagen. Aber, gar kein Aber. Aber mit der Beratung ist das halt so eine Sache. Also mit der Unterstützenden, weil du natürlich da sitzt, guckst wie so ein Schwein ins Uhrwerk. Ne? Wenn dann irgendwie, du kannst kaum die Namen lesen, also den Namen des Weingutes, kannst du kaum lesen oder aussprechen und man hat es noch nicht gehört. Ja, also wenn du dich ein bisschen in der Weinwelt bewegst und in der Weinkarte guckst, sagt man ja ganz oft, ah, okay, das Weingut kennst du, hast du schon mal gesehen, irgendwas drüber gehört. Also, und dann ist die Beratung, die dann daran anschließt, oder wenn du sagst, okay, ich sehe hier das und das, dann hat man ja meistens, guckt man auf die Karte, sieht so ein gewisses Preissegment, wo man jetzt willens ist, was auszugeben. Also ist man alleine mit einem Kumpel, der richtig Bock auf Wein hat, dann guckt man nach einem anderen Preis, als wenn du irgendwie mit der Großmutter unterwegs bist, abends zum Essen gehst und der das irgendwie auch egal ist. Dann geht man ja irgendwie anders ran. Und dann ist einfach da die Expertise so eine Sache.
Gab es bei deinen Reisen je eine Weinkarte, wo du gesagt hast, wow, die flasht mich total, oder?
Ja, die von Sebenite auf jeden Fall, aber die Reise ging nur nach Hessen. Nein, ich meine, du bist ja für deine Karte auch prämiert worden. Wir wollen es jetzt nicht gegenseitig loben, aber deine Karte ist schon cool. Und von diesen Karten, einerseits in der Mannigfaltigkeit, wie du sie hast, andererseits, was dann auch an Beratung hinten rauskommt, das ist, finde ich, schon die Idealvariante. Und davon gibt es wirklich wenige. Also ich habe in Frankreich, aber eher so in kleineren Läden, so geile Weinkarten gehabt, mit geilen Beschreibungen. Ja, und dann kommt so ein Typ, der dann wirklich dafür brennt und wirklich hier und das und auch irgendwie sprachlich so aufzubereiten, dass du ungefähr weißt, wo da die Reise hingeht, weil ich kann das Weingut nicht kennen. Ich weiß nicht, wie viel hier von wegen Theken wissen, wie viel Weingüter hat Frankreich? Falscher Fuß, kalter Fuß.
Wahrscheinlich um die 100.000, denke ich.
Ja, so gefühlt. Irgendwie, also ja. Viele, wirklich viele, die kann man nicht kennen. Und natürlich bist du als Gastronom ja immer auf der Suche auch nach Dingen, die vielleicht neu sind, die anders sind, wo du preislich noch ein bisschen was machen kannst und so weiter. Also stehst du da, hast keine Ahnung. Und da finde ich, ist eine geile Weinkarte, wo man auch so Bock hat, drin zu blättern. Und ja. gibt es wenige. Und habe ich, und wirst du, also geil, richtig tolle Weinkarten, findest du auch tatsächlich, also das ist meine Erfahrung, entweder hast du so mega ambitionierten oder aber wirklich nur in diesen klassischen Weintrink- und Weinländern wie Italien, Frankreich, Deutschland, ja, wo du mit so einer Kundschaft eben auch irgendwie rechnest.
Also einer meiner ganz großen Weinkartenerlebnisse war Anfang 2000, das erste, was mich richtig geflasht hat, die Sansibar auf Sylt.
Oh ja.
Also schon muss damals ich, ja, Wahnsinn, ja, was ja, die, ja, ja, was die auf der Karte hatten, wie engagiert die waren und eben auch die Typen, die dort Wein verkauft haben.
Ja, bin ich aber bei dir. Als ich die zum ersten Mal in der Hand gehalten habe, dachte ich auch so, boah, was ein Ding. Aber, ja.
Beratung einfach mal außen vor gestellt, sondern rein so die Weinkarte. Und da geht's mir da ganz gar kurz, nicht,
auch bei der folgenden. Einhaken, darf ich bitte? Weil ich finde, gerade diese großen Weinkarten, wo du dich, wenn du so ein bisschen Ahnung hast, dann durchblättern und sagst so, boah, wow, cool. Da, du brauchst den Schritt zwei dazu. Also nur das Ding.
Ich nicht. Also ich möchte keinen Schritt zwei haben, weil ich möchte keinen Berater an meiner Seite haben, weil bei diesen großen, besonderen Weinkarten möchte ich meistens Klassiker trinken. Da möchte ich den Wein, den ich, das zeichnet ja die Weinkarte aus, dass du halt, keine Ahnung, Chateau Cousin-Sonel in 10 verschiedenen Jahrgängen hast. Und dann möchte ich immer so viel mit mir selber, ob ich jetzt gerade einen 2005er oder einen 2000er oder 95er oder was auch immer trinken möchte. Also, oder wenn ich da Prüm-Kabinett wie in der Sonnenuhr, dann möchte ich eben mir selber überlegen, möchte ich die und möchte es mit keinen austauschen, weil letztlich ist derjenige auch nicht dabei, wenn ich den Wein dann trinke. Sei denn, ja, also dann möchte ich mich mit jemandem, mit dem ich den Wein trinke, austauschen. Sollen wir den nehmen, sollen wir den nehmen, sollen wir den, dann soll mich bitte jeder in Ruhe lassen, der mich dann irgendwie beraten sollte. Also da bin ich einfach dankbar, meine Ruhe zu haben und ich hoffe, das kommt nicht arrogant rüber, sondern ich möchte dann einfach so in diesem Weinkartenhimmel schweben und mich da richtig drin ausleben und bedauern, dass ich gar nicht so viel trinken kann, wie ich da jetzt im Augenblick wollte, wenn ich eben so eine Weinkarte wie eben die von der Sansibar. Ich war leider schon ewig nicht mehr auf Sylt, daher weiß ich nicht, ob es aktuell immer noch um sie so bestimmt ist, wie es vor 10, 20 Jahren war.
Ich war lustigerweise mitten in der Corona-Anfangsphase in der Sansibar und war natürlich ein tragisches Bild. Wir haben auch gedreht, ein Interview geführt. Und er hat ja inzwischen, ist der Weinhandel tatsächlich ein Fuß, auf dem er steht. Und weil da war natürlich niemand, ja. Und dieses, sag mal hier, Home Delivery auf Sylt, davon, also
das Restaurant war offen. Da reicht ein Pferdewagen.
Aber mehr war da halt, ist ja nicht zu machen. Also die drei Leute, die da waren, kommen die selber vorbeigefahren mit dem Auto und holen was zu essen. Also, aber davon kannst du auf keinen Fall leben.
Aber einer der phänomenalen Betriebe in Deutschland, also auch was die über diesen eigentlichen Weinhandel hinaus auf die Beine stellen, also wo die ihr Salz verkaufen, wo die ihre Jacken, ihre Schuhe und also und es wirkt alles glaubwürdig.
Ist ein Lifestyle geworden, also da. Ja. Also Hammer, Sansibar Hammer. Mit hier Aufkleber auf dem Großartig. Auto und und abgefahren. Und der Herbert Seckler, also der Besitzer, ist natürlich ein Schwabe. ist schon abgefahren, was der da hochgezogen hat.
Ja.
Na, was heißt
natürlich? Also allein diese Lebensstory.
Ja, die Lebensstory ist ein Knaller und es ist nur, du kommst halt da hoch und dann sitzt er ja da, hat er davor immer so einen Platz, wo er immer sitzt und der quasi nicht besetzt werden darf oder wird.
364 Tage im Jahr.
Genau. So.
Also er ist ja, glaube ich, immer da.
Das ist immer da, Wahnsinn. Sagt er. Er ist immer hier, hat keine Hobbys, er hat das hier, das reicht ihm. Aber dann bist du auf Sylt, ja, und dann so im tiefsten Schwäbisch, das ist schon teuer, aber absolute Ikone der deutschen Gastronomie und
total, der
die Karte Knaller und wie gesagt, der lebt aber von seinem, wenn es ist ein Restaurant mit einer Outstanding, also mit einer wahnsinnig tollen Lage, aber inzwischen kann er von seinem Weinhandel, seiner Weinkarte, seinem Weinwissen und auch seinen Beziehungen zu den Winzern erleben. Also das zumindest habe ich das im Gespräch so rausgehört.
Durchaus, also es wirkt sehr glaubwürdig. Aber kennst du die alte Weinkarte von der Traube in Grevenbruch? Ehemaliges Zwei-Sterne-Restaurant?
Nein.
großartig. Also ich glaube, die hatten damals... Also
leider nein, muss ich jetzt offenbar
wahrscheinlich 3.000 oder 4.000 Positionen. Das war... Da durfte ich damals alte Weilweine aus den 80er Jahren trinken. Die haben eine dermaßen eine Kollektion an deutschen Riesling, an alten französischen Bouteillen gehabt. Also es war für mich eine Offenbarung, diese Weinkarte zu sehen, zu durchblättern, mit diesen alten Jahrgängen zu arbeiten, und war immer, also
ich meine jetzt,
Leidenschaft, Weinleidenschaft pur.
Aber jetzt, das sind ja alles Restaurants, von denen wir reden, also jetzt im Sterne, ne, also einen Stern ist ein Haltwert, zwei Sterne Umwegwert und drei Sterne Wegwert, ein Reisewert. Das sind ja auf jeden Fall Läden, da kannst du wegen des Weines hinfahren. Aber wie sieht's denn jetzt mit der ganz normalen Weinkarte aus, die einem so im täglichen Leben begegnet? Das ist ja meistens so eine Sache.
Ist in der Tat ein Riesenproblem. Also da wollte ich noch nachtragen, dass ich nicht unbedingt die Anzahl der Flaschen an einer guten Weinkarte oder nicht, dass eine gute Weinkarte nicht 40.000 Flaschen haben muss oder 40.000 verschiedene Positionen haben muss, sondern es ist die Auswahl, die mich dann begeistert und die teilweise auch das Wagnis hinter Reife, was ich dann großartig finde. Und ich bin ganz doll bei dir, und witzigerweise war das für mich auch einer der Beweggründe, warum es die Weinkulturbar gibt, dass ich eben es mir einfach auch nicht leisten konnte, zweimal die Woche, nur um ein ordentliches Glas Wein zu trinken, zum Kaufmann, also in die Traube nach Grevenbroich essen zu gehen, dass man halt immer das Problem hatte, damals vor 25 Jahren, wenn du eine tolle Weinkarte haben wolltest, musstest du in ein tolles Restaurant gehen. Es gab kaum interessante Weinbars oder interessante Weinkarten. Was natürlich aber immer die Frage mit einherbringt, was ist eine interessante Weinkarte? Was ist für dich, lieber Lars, eine interessante Weinkarte? Wo bist du, fühlst du dich aufgehoben und würdest alleine ohne Beratung zurechtfinden?
Also ich finde so diese dicken Weinkarten, wo richtig viel drin steht, finde ich schon geil. Und weil du dann so siehst, okay, auch wenn dann die ganze Welt vertreten ist oder jetzt Deutschland vertreten ist, so dann versucht man ja zu ergründen, eher auf, okay, nach was gucken die? Also auf was haben die ihren Fokus? Wo wollen die damit hin? Und so, das finde ich zum einen beeindruckt mich. Und dann finde ich es immer stark, wenn sich jemand was zum Thema nimmt. Also
das finde ich auch, wenn eine Weinkarte eine Seele hat, wenn sie irgendeinen Aufbau
zum Beispiel,
hat, irgendeine Struktur hat.
Als eins der Christian Wilhelm noch im Falco war, ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, der einfach, weil er aus der Region kam, also Falco, Zwei-Sterne-Laden in Leipzig, ganz nah an der Saale-Unstrut-Region, der kam ja oder kommt ja auch daher. Und hat sich volle Granate auch darauf auch, also hat das abgebildet. Und auch die so schräge Sachen. Also auch Orangewein und was weiß ich, vergoren, waren durchaus Sachen, die, also wie bin wie schon mehrfach erwähnt, nicht der allergrößte Fan davon. Und das fand ich toll, was er da hat. Er hat wirklich auch Jahrgangsgeschichten. Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt alles mein großer Favorit ist, ist es aber so, dass ich, wenn ich so eine Weinkarte sehe, dann wirklich Bock habe und dieser Geschichte, dieser Seele folgen will. Und das finde ich inspirierend, weil du natürlich, genauso wie du, wenn du in eine Gegend kommst, schon versuchst, diesen lokale Terroir oder den lokalen Geschmack oder den Geschmack der Gegend irgendwie aufzunehmen. Und kommst dann eben in ein Restaurant, die eben auch weintechnisch einen Weg gehen und da eben solche Sachen kennenlernst, wie im Noma mit dem mit ihrem ganzen Orange-Kram oder was natürlich zu ihrem Essen passt, die natürlich dann auch die Karte, die Saftkarte inzwischen fast genauso groß ist wie die Weinkarte, weil mit ihren ganzen Dingen, um dann irgendwas zum Essen zu kriegen. Sowas finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das ist wie so ein Buch, aus dem du lesen und lernen kannst. Das begeistert
dich. Dich muss eine Karte immer beeindrucken, dann hast du das
Aha-Erlebnis. Nein, das muss mich jetzt nicht immer beeindrucken. Also du bist ja, ich gehst ja auch nicht immer so essen, dass du so neugierig bist und gerade Lust auf so was hast. Ne? Du gehst ja auch ganz oft schlicht und ergreifend essen, weil du Hunger hast. Und in den Sterneladen gehst du definitiv nicht, weil du Hunger hast. Wenn du dann da eben so abends sitzt, dann, also was mich oft stört an Weinkarten, oder anders, Frage war ja anders, positiv formulieren, was ich immer toll finde, wenn man alle Weine glasweise kriegt. Und da ist es mir, ich will sagen, der Preis ist mir egal, aber wenn man abends zu zweit essen geht und ich möchte einmal Wein wechseln oder einen roten und einen weißen trinken oder irgendwie zwei verschiedene Sachen oder einen leichten weißen und einen stärkeren weißen. Ich kann mir zu zweit nicht abends zwei Flaschen Weißwein rein. Also kann ich, aber ist nicht immer sinnvoll.
Das Gespräch ist dann nicht ganz so fließend.
Nein, aber gerade wenn man vielleicht auch, wenn es mal gelingt, dass ich mit meiner Frau ausgehe, die jetzt nicht den Alkohol in sich rein.
So vergöttert wie du.
Nicht so vergöttert wie ich. Das ist was anderes, wenn du mit einem Kumpel abends gehst, den du seit 10 Jahren nicht oder 5 Jahren nicht gesehen hast und dann läuft's, ja. Aber wenn du schlicht und ergreifend abends essen gehst und es soll nett sein, dann, keine Ahnung, hast du eine Fischvorspeise, einen leichten Weißwein und dann hinten irgendwie ein Stück Fleisch, dann irgendwie was weiß mit bisschen Holz. Dann kann ich nicht jedes Mal dafür eine Flasche bestellen und ich finde auch der Unterton, da kannst du das nicht leisten. Ich will auch nicht die halbe Flasche hier stehen lassen.
Nicht.
Möchte ich einfach nicht. Das ist Verschwendung, weil theoretisch dürftest du ja die, oder wie ist denn das eigentlich, die von mir angebrochene Flasche, darf der Gastronom das weiterverkaufen? Von wegen Thekenwissen und so?
Also dürfte er. Glaub ich nicht. Also zurück zum Thekenwissen. Ich habe zwischendurch mal, ich weiß gar nicht, ob das legitim ist, aber gegoogelt, in Frankreich gibt es 90.000 Weinbaubetriebe. Ein Vielfaches mehr als in Deutschland, aber in der Relation zu den, zur Fläche ist das schon relativ viel weniger, was für die Größe der Weinbaubetriebe steht. Also Thekenwissen geschlossen. Das andere Thekenwesen, das weiß ich nicht, wie das rechtlich ist. Ethisch würde ich es nicht tun, die Flasche weiterverkaufen, aber ich glaube, er dürfte es, wenn der Gast die Flasche da lässt.
Also, okay. Aber also
Weinkarte. Das ist totales Halbwissen. Aber ich finde, wenn du sagst, ich finde es cool, wenn alle Weine offen sind, musst du auch in Kauf nehmen, dass ein Wein schon 5 Tage auf ist. Also das ist, ich scheue mich immer davor, wenn jemand sagt, hier, ihr könnt auch alle Weine offen trinken. Das ist immer irgendein Haken ist da dabei.
Also nicht alle, aber du hast halt, keine Ahnung, was mir sehr häufig passiert, du hast dann, ich sag mal, 30 Weine im Angebot, aber genau 2 offen oder 3 offen.
Das ist total Quatsch.
Und das finde ich, das verstehe ich alles nicht. Also ich bin ja bereit, irgendwie auch 10, 15 Euro pro Glas zu zahlen, wenn es was Fetziges ist. Aber wenn ich das eben möchte. Ich meine, für so einen fuseligen Champagner irgendwie von der Stange, wie es so schön heißt, rufen sie ja für 0,1 auch irgendwie 15 auf oder so irgend sowas. Also kann das ja wohl nicht der Haken sein. Das ist, was mir stört, was ich manchmal bei so Restaurants oder eher so Gasthöfen seltsam finde, wenn sie in einer tollen Gegend sind, dass eher so dann der Italiener, der Spanier, der Südamerikaner da auf der Karte zu finden ist, aber mir dann oftmals zu wenig wirklich die coolen regionalen Sachen. Das ist mir, fällt mir manchmal auf, finde ich manchmal schade. Das war's schon.
Ich finde, man sollte da relativ klar unterscheiden zwischen einer glasweißen Auswahl und einer flaschenweißen Auswahl. Und sollte das auch einigermaßen intelligent angehen als Gastronom oder eben als Sommelier und versuchen eben auch zum einen breit gefächert, aber trotzdem konzentriert aufzustellen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Und dann, glaube ich, ist es sehr schwierig, aber trotzdem spannend, seiner Weinkarte ein eigenes Gesicht zu geben. Also, dass man nicht so dieses klassische Runterschreiben macht, also deutschlandweit, Riesling, bla bla bla, sondern dass entweder nach Charakteristiken sortiert, dass man irgendwie nach Rebsorten sortiert, dass irgendwie selbst nach Jahrgängen sortiert. Also, dass man versucht, seine Weinkarte irgendwie kreativ aufzubauen. Und dann ist es auch egal, ob du jetzt irgendwie 20 oder 50 oder 100 oder 200 oder 500 verschiedene Flaschen hast. Wenn du sie einigermaßen versuchst, dem Gast zugetan zu strukturieren und aussagekräftig darzustellen, dann macht eine Weinkarte als solches richtig Spaß und ist ein richtiges Buch, wo man drin philosophieren möchte. Und da sieht man dann eben auch, ich finde oftmals am Wein sieht man, es sei denn, es ist eine ausgewiesene Weinbar, wie ernsthaft der Gastronom seinen Job nimmt. Ob er sich eben auch in der Gänze über alles hinaus damit beschäftigt und versuchen möchte, dem Gast einen gewissen Service zu bieten. Und der Wein ist da oftmals das Einfachste. Also an der Weinkarte kann man oftmals so die charakteristische Ernsthaftigkeit des Gastronomen. Ja, ja, auch so allgemein, wie viel Wert er auf Tiefgang in seiner Gastronomie, ob er nur Geld damit verdienen möchte oder ob er Philosophie legt. Und der weiterführende Part oder die Höchstleistung oder die, keine Ahnung, die Kür dabei ist für mich die glasweise Auswahl. Wenn mich jemand mit der glasweisen Auswahl begeistern kann, bin ich da mehr als dankbar und sehr froh drüber. Obwohl ich mittlerweile finde, und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, dass zu viel glasweise getrunken wird. Weil die meisten und auch ganz besonders und große Weine können nur über eine Flaschenlänge hinaus ihre Größe darstellen. Wenn du einen Momentaufnahme in einem Glas, kriegst du immer nur so diesen Überblick über dieses Glas Wein, über die Charakteristik des Weines. Ein Wein kann sich aber erst beim zweiten, beim dritten Glas, beim vierten Schlückchen so richtig offenbaren. Das sind die Erfahrungen, die wir dann oftmals zu Hause haben, wenn wir Ruhe und Zeit haben und die Flasche einfach trinken müssen, weil wir zu Hause seltens 10 Flaschen aufhaben. Zumindest nicht der normale Weintrinker.
Och. Ja. Seit du mir vor vielen Jahren einstmals dieses Vakuumkorken-Ding geschenkt hast, ist das, bin ich da kurz vorm Horten.
Super. Also auch gerne zweite und dritte Flasche zu Hause aufmachen, um eben auch so seiner Tageslust so ein bisschen zu folgen. Und da ist das Vakuumieren, finde ich, eine ganz, nicht jeder hat einen Koravat zu Hause. Das Vakuumieren ist eigentlich das Großartigste, also, was ich kenne.
Halt oftmals, also gerade meine Frau eher so zu einem leichteren Weißwein neigt, kann das bei mir schon manchmal so ein bisschen grunziger, rotziger sein, ja. Oder eben noch schlimmer ist, wobei die sind nicht lange offen. Also gerade wenn die Weißweine so ein bisschen älter sind, du weißt meine Schwäche für ältere Weißweine, da kriege ich meine Frau nicht ran, wo sie auch nicht, ist ja auch Quatsch, aber der halt meine Leidenschaft nicht ganz so. Und macht mir so, ui. Und ist dann lieber was für was Knackiges, Frisches zu haben. Was ja.
Darum hast du dich ja auch.
Ja. Ja, das verwässert jetzt über die Jahre, glaube ich, so ein bisschen. Ja, aber das. Gut, also Weinkarte. Gibt es jetzt irgendeinen Indikator? Gibt's jetzt irgendeinen Indikator, wo man sagt, so griffige Info, also komm ins Restaurant, öffne die Karte, Weinkarte hängt direkt an der Essenskarte dran. Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen.
Egal, also selbst das kann manchmal logistisch einfach vernünftig sein. Ich glaube, wenn jemand versucht, den Gast zu verstehen, das ist ein ganz guter Indikator. Und das zeugt sich davon, dass er auf der einen Seite versucht, Weine zu finden, die allgemein greifbar und bekannt sind. Also wenn du, keine Ahnung, irgendein Chateau Schlag mich tot auf der einen Seite hast, was jeder kennt, oder Weingut zum Blauen Engel, was jeder kennt.
Ja, die sind besonders gut.
Und auf der anderen Seite dann eben auch individual Vertreter dort stehen hast, wo du sagst, das ist meine Leidenschaft, die habe ich entdeckt. Also das zeugt schon mal dafür, dass jemand Weinliebe in einer gewissen Weise lebt. Dann, ich würde es auch niemals an dem Preis festmachen. Also ich finde es schade, wenn Leute da mit dem Telefon sitzen und den Preis googeln, ob der jetzt besonders teuer oder besonders günstig ist. In dem Augenblick soll man einfach auf die Kacke hauen, soll es genießen und nicht irgendwie nach den Schnäppchen suchen.
Was mich oft interessiert, wie sie es kalkulieren. Ob das so klassisch 1 zu 4 oder 1 zu 2.
Erwische ich mich manchmal.
Aber jetzt nicht,
weil ich. Ja, raubt man sich doch aber total den Spaß dabei, wenn ich jetzt so überlege, ob ich den Wein vielleicht, wenn ich ihn bei Havesco oder wo auch immer bestelle, ob ich ihn da günstiger bekomme oder 3 Euro
günstiger bekomme, dann zu Hause trinken. Ich will einfach nur wissen, was er kostet. Also die Entscheidung, was ich trinke, ist vollkommen unabhängig vom Preis. Also
es gab
nicht ganz.
Für mich ein Erlebnis, wo ich mich so sehr über die Kalkulation geärgert habe, dass ich wir haben dann damals einen Wein gefunden, wo ich gesagt habe, der ist erträglich, aber das war so immens überdimensioniert hochkalkuliert, dass ich dort am liebsten keinen Wein getrunken hätte. Das war damals ein 2-Sterne-Restaurant in Berlin. Gibt's nicht mehr. Da hatte ich so dieses Erlebnis, wo ich auch dann ganz gravierend zum Weingeizhals mutierte. Aber sonst finde ich es einfach schade und lustraubend für den Einzelnen. Es hieß damals wie ein Weingut in Frankreich. Mhm. Ja. Und da hatte ich wirklich so dieses Erlebnis, wo ich dachte,
egal.
Küche war großartig, aber die Weinauswahl war auch toll. Und es war auch begründet aufgrund des internationalen Gästeklientels, aber da wurde es dermaßen übertrieben, dass ich da wirklich keinen Spaß dran hatte. Das war zu hart.
Mir ging es einmal so in Leipzig, ein Stern, und da gab es einen sehr bekannten Wein, Robert Weil. Und da bin ich beim Preis fast umgefallen. Also nicht mit dem Satz, kann ich da drüben in der Gourmetage, wo auch immer, für 18 Euro kaufen, sondern, also, aber das habe ich nicht verstanden. Aber egal, aber passiert manchmal, so ist es eben.
So, was ist denn jetzt die Konklusion? Man auch Fehler im falschen Einkauf kann, also, dass man sich an einer schönen Weinkarte erfreut und einfach den Gastronomen animiert, da weiterzumachen und dass schöne Weinkarten gefördert werden sollten und dass für Gastronomen eigentlich das Großartigste eine tolle Weinkarte sein kann, wenn man damit eine gewisse Ernsthaftigkeit darstellt. Und wie gesagt, nicht an der Größe messen, sondern an der Auswahl. Vielleicht eben auch, ob es jemand ein wenig ernsthafter nimmt und eine gewisse Jahrgangstiefe hat. Vielleicht nicht nur den jahrgangsaktuellen, sondern einfach auch einen, der 5 oder 10 Jahre gereift ist, weil manche Weine brauchen eine gewisse Zeit. Station ist immer eine ganz Entscheidung, eine Betriebsentscheidung, wie auch immer. Es wird auch niemand hingehen und, also es wurde früher immer argumentiert, kalkulieren noch ein bisschen günstiger und trägt man eine zweite Flasche. Es stellt sich niemand 4 Flaschen Wein an einem Abend in den Kopf, nur weil der 10 Euro weniger kostet. Also ich glaube, das ist so ein ganz großes Irrtum. Aber Weinkarte ist ein Riesenthema, ein wichtiges Thema und sollte immer ernster genommen werden.
Also für mich ist eine geile Weinkarte, wenn ich die Königin der Weinkarten ist, wenn die so fetzig ist, dass sie am liebsten Klauen mit nach Hause nehmen will. Hm. Und ein letzter Satz noch, das war ja übrigens die von unserem gemeinsamen Freund Carsten Martin. Du erinnerst dich, das grundlegende Ansinnen, ein Korkgeld aufzurufen und eben, dass man eben auch den teuren Wein, also wenn du jetzt eine klassisch gastronomisch durchkalkuliertes Ding von, das liegt dann irgendwo im größeren Bereich bei 1:2, 1:3 oder irgendwie sowas, die, keine Ahnung, oder im schlechtesten Fall 1:4, die, keine Ahnung, 50 Euro kostet, zum Beispiel, oder 100 Euro, zum Beispiel aus Margaux, ja, dann du gibst abends nicht zur Zeit 200 Euro für eine Flasche aus. Wenn du aber dann ein Korkgeld hast, oder selten, wenn du einfach nur mit einem Kumpel mal einen zwitschern willst, aber wenn dann eben, keine Ahnung, einfach nur 30 Euro Korkgeld drauf sind oder 25 Euro, dann bist du ja sofort dabei. Und dann würde ich tatsächlich sogar, also wenn ich, dann würde ich tatsächlich 2 nehmen, wenn der Preis stimmt. Von dem besonders.
Ja. Aber das ist eine tolle Philosophie, die damals Claudia Stern in Köln im Vintage angefangen hat, dass sie einfach sagte, wir sind primär nach außen mehr oder weniger Weinhandel und wer den Wein hier trinken möchte, der zahlt halt damals, ich glaube 10 Euro oder so, Korkgeld und kann den Wein dann hier trinken. Hat funktioniert, viele haben es aufgegriffen. Von dem her, also eine tolle Philosophie, wenn man es eben durchzieht. Also dieses Durchziehen finde ich so wichtig, dass man einfach versucht, sich Gedanken darum zu machen, nicht einfach 10 Weine zusammenkleistert und sagt, das ist unsere Karte, sondern einfach da dem Ganzen eine Seele gibt und das versucht zu leben und für den Gast, pro Gast, im Sinne des Gastes versucht zu leben und zu präsentieren.
So, im Großen und Ganzen ist Durchziehen, das haben wir das doch jetzt hier ganz gut durchgezogen. Das
Einzige,
was wir noch zu Ende ziehen könnten, ist uns freundlich zu bedanken bei den unseren Unterstützern. Dem Team Geroldsteiner.
Vorne an, genau, dem Team Geroldsteiner, dafür, dass sie dafür sorgen, dass dieser Wein-Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Es ist ja in der Tat so, dass ganz viele sagen, ach, wusste ich nicht, dass es das gibt und keine Ahnung das. Und es geht mir ja selber so. Es entstehen ja mittlerweile in vielen auch Wissensebenen verschiedene Podcasts, wo man Lebenshilfe bekommt, wo man Wissen vermittelt bekommt.
Allgemeine Beratung.
Es ist ja so, der Markt ist so riesig geworden und Gerold Steiner unterstützt sich wie allgemein in der Branche, also in der Weinbranche, eben auch beim Thema Podcast und versucht uns so ein wenig voranzutreiben. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese Selbstlosigkeit, die dort geliebt wird.
Herrlich. Und wir hören uns das nächste Mal aus irgendeinem anderen Land. Ich weiß noch nicht aus welchem.
Mein Neid ist dir sicher.
Ja, ich habe Griechenland vor Augen. Das könnte. Aber in dem Fall werde ich hoffentlich nicht in einem Hotel sitzen. wie hier in Kappadokien, sondern ich werde es am Strand, werde ich mein Mikrofon aufbauen. Oh. Da wird immer so ein leichtes Windgeräusch kommen, darauf freue ich mich schon.
Können wir dann einen Bild-Podcast draus machen?
Ja, wir können ja eigentlich überhaupt irgendwelche Bilder. Ich meine, ich würde ja gerne irgendwie ein paar Bilder aus Kappadokien hier zur Verfügung stellen, die wirklich schön sind. Wir können ein bisschen was posten, oder? Das machen wir
unbedingt.
Das machen wir. Also, wer den Podcast gehört hat, dann bei uns nachgucken, gibt es noch ein paar Bilder dazu. Tschüss.
Gerne. Alles Gute, einen schönen Tag. Tschüss.